mach einen Sprung. Apocalypse Now. Die Älteren erinnern sich an diesen Film mit einem gewalttätigen, die Endzeit verkörpernden Marlon Brando im Zentrum. Ansonsten fangen wir wenig mit der Vorstellung von der Endzeit an. Außer wenn wir hier sind. Wenn wir hinter uns gucken, ist die Erde aufgebrochen, ist Mutter Erde eine solche Wunde zugefügt, dass wir heute davon ausgehen können, dass wenn das so weitergeht, die Bewohnbarkeit des Planeten bald vorbei ist. Das ist die Botschaft im Zentrum von Fridays for Future. Das ist die Botschaft im Zentrum von Alle Dörfer bleiben. Das ist die Botschaft aus dem Hambi. Das ist die Botschaft von Eva und von Michael in 87, 86 Spaziergängen inzwischen. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir uns heute die apokalyptische Blickweise der Bibel heranziehen. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Wir hören zwei Texte aus der Offenbarung des Johannes, in anderen Sprachen die Apokalypse genannt, dem letzten zum gemeinsamen christlichen Erbe gehörenden Text der Bibel und den einzigen prophetischen Text des Neuen Testamentes. Im Alten Testament werden Dinge vorhergesagt, wird mit der Stimme Gottes gesprochen, werden ständig Visionen ausgebreitet. Die Sicht in die Zukunft, das tiefere Verständnis auf einer anderen Ebene waren dort üblich. Das Neue Testament ist stärker in der Neuzeit angekommen und ist an dieser Stelle vorsichtiger. Auch tritt Gott selber in Jesus in die Geschichte und spricht dort mit Autorität und Macht. Aber es gibt ein prophetisches Buch und das ist die geheime Offenbarung. Der von denen, die hier stehen, der sich als Jugendlicher oder als Jugendliche mit dem kirchlichen Glauben gerungen hat, wer sich mit dem Katechismus auseinandergesetzt hat, der fand dieses letzte Buch der Bibel absolut zum Abgewöhnen. Das Radikale und Ausschließende, das gewalttätig Exklusive dieses Textes war einfach nichts für uns in unserer Zeit. Die von Gott Zurückgewiesenen werden in einen See von Schwefel getaucht. Das ist nicht zu vereinbaren mit dem Gott, der sich den erfolglosen Außenseitern zuwendet und eher mit den Zweifelnden als mit den Rechtgläubigen essen will. Erinnert euch daran, wie Jesus mit den Zöllnern gegessen hat. Und in der Tat ist die geheime Offenbarung ja auch der Text, aus dem exklusive Ja-Nein-Bekenntnischristen, wie zum Beispiel von der Tea Party, ihre Grenzen schnitzen. Das passiert aber nur, wenn man den Text aus seinem Kontext löst und ihn wörtlich verstehen will. Nach meinem Empfinden ist er nicht wörtlich zu verstehen und diese inspirierte Vision, die da aufgeschrieben ist, wurde auch nicht für mich empfangen und niedergeschrieben. Sie wurde zum Trost für Menschen geschrieben, über deren Leben und Pläne ein mächtiges Imperium hinweggewalzt ist. Über deren Leben und Pläne ein mächtiges Imperium hinwegwalzt. Das Imperium, um das es damals ging, verlangte von den Menschen, dass sie zumindest vordergründig Rädchen in einem rund um das Mittelmeer schnurrenden Getriebe namens Römisches Reich sein sollten. Und die Menschen, für die die geheime Offenbarung geschrieben wurde, die wollten das nicht und die konnten das nicht. Wir wollen also heute schauen, ob wir, die wir nicht Rädchen im Getriebe einer zukunftslosen Ausbeutung von Mutter Erde sein wollen, dieser Trostinspiration hier in Immerath, in Lützerath, in allen Dörfern für uns etwas abgewinnen können. Aber zunächst Auszüge aus einem apokalyptischen Psalm.
Lebendiger, du hast mich erforscht und kennst mich. Du weißt, ob ich sitze oder stehe. Du verstehst meine Gedanken von fern. Mein Gehen und mein Liegen, du misst es ab. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Wunderbar ist diese Erkenntnis für mich. Unbegreiflich, ich kann sie nicht fassen. Wohin kann ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, du bist dort. Schlüge ich im Totenreich mein Bett auf, siehe, du bist da. Nehme ich die Flügel des Morgenrotes, und ließe mich nieder am äußersten Rand des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich festhalten. Sagte ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht finster sein und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre das Licht.
Lesen aus der geheimen Offenbarung. Ich sah einen großen weißen Thron und die Person, die darauf saß, vor deren Gesicht die Erde und der Himmel flohen und kein Ort war für sie zu finden. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet und ein weiteres Buch wurde geöffnet, nämlich das des Lebens. Die Toten wurden dementsprechend, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten gerichtet. Das Meer gab die Toten her, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Dieser Tod ist der zweite, der Feuersee. Wer nicht ins Buch des Lebens geschrieben zu finden war, wurde in den Feuersee geworfen.
Es hat in unserer abendländischen Welt eine hohe Bedeutung, dass die Toten in Ruhe gelassen werden. Oder sagen wir mal so, dass die leere, unbeseelte, verfallende Hülle des Menschen in Ruhe bleiben kann. Die in diesem Text beschriebene Vision hat daran einen nicht unbedeutenden Anteil, weil es eine prägende Vorstellung war, dass die Toten aus dem Meer wieder hervorkämen. Diese Vision war allerdings geschrieben für Menschen, die in kleinen, lebendigen Gruppen Gemeinschaft lebten, die sich dabei an Jesus von Nazareth ausrichteten, die im Zentrum ihrer Gemeinschaften die Mahlgemeinschaft hatten, die das, was knapp war, solidarisch untereinander teilten und die fest davon überzeugt waren, dass es deutlich Wichtigeres gab als Geld und Status im feingegliederten Römischen Reich. Der Statthalter Plinius in Kleinasien hat im Jahr 112 erkannt, dass diese Spinnerei ungefährlich war, solange sie den Zusammenhalt des zentralistischen Römischen Reiches nicht störte. Zu Hause sollte das jeder machen können, aber im strikt Privaten. Die Freilassung von Sklaven sollte keinesfalls zur Gewohnheit werden und vor allem die Fetischisierung des Herrschaftssystems durfte nicht angegriffen werden. Wer diese Spinnerei also wollte, sollte auf gar keinen Fall in Frage stellen, dass der Kaiser Domitian und sein Nachfolger Trajan, dieser Inbegriff der Herrschaft und der Macht in dieser Maschine, dass der selber Gott war und dass deshalb alles, was von ihm kam, keinesfalls zu hinterfragen war. So, da steht bei Wikipedia eine total interessante Formulierung. Nur wer nachweislich den Kaiserkult verweigerte, war wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt hinzurichten. Kennen wir von hier, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wenn dies allerdings geschah, dass jemand öffentlich Jesus huldigte, dass er sich zu diesem Glauben bekannte, dass er sich zu den Inhalten des Glaubens bekannte, dann schreibt dieser Plinius fast bedauernd an den Kaiser Trajan selbst, dann müsse man die entsprechenden etwas dummen und minder bemittelten Subjekte leider doch den Löwen zum Fraß vorwerfen. Und der Kaiser bestätigt das. Der Kaiser sagt, man solle diese Leute nicht ausspionieren, das passe nicht in die Zeit des weltoffenen Roms. Wenn sie allerdings öffentlich unterwegs wären, dann ginge es leider nicht anders. Also diese schrecklichen Christenverfolgungen hatten durchaus auch etwas Moderates, wie wir das auch immer wieder kennenlernen. Ich komme gleich noch darauf zurück. Wenn einer ernst machte mit dem christlichen Glauben, dann wurde er den Löwen vorgeworfen. Solidarität und die Bereitschaft zu teilen sollten das riesige römische Herrschaftsgefüge rund ums Mittelmeer nicht in Frage stellen. Da waren doch besser die Löwen dran. Nun sitzt da ein offensichtlich aus einer jüdischen Tradition kommender Christ, nach der Überlieferung Jesu Jünger Johannes, auf der Insel Patmos, und er sieht dann eine Vision. Man merkt, dass es sich um einen gut gebildeten Mann gehandelt hat, vielleicht sogar eine Frau, die das einem Mann diktiert hat, weil Frauen zu der Zeit nicht so viel schreiben sollten, der von dieser Vision so überwältigt war, dass er sehr in Zweifel war, ob er das überhaupt niederlegen sollte. Es gibt so verschiedene Beteuerungsformen, die im Text immer wieder vorkommen, die darauf hinweisen, ja, ich kann nicht anders, ich muss das aufschreiben und ihr müsst dem auch folgen. Was aber war der Hintergrund? In dieser Vision sieht dieser inspirierte Christ, was mit den Toten nach dem Tod passiert. Sie treten aus dem Tod wieder hervor, ihre Taten der Solidarität sind nicht mehr vergessen und der Tod selbst wird getötet. Der Tod selbst und das Totenreich werden in dieser Vision in den Feuersee geworfen. Und dann erläutert er ein ganz neues und anderes Spiel, was wir gerade gehört haben. Nachdem die Christen dazu verurteilt worden sind, von den Löwen gefressen zu werden, wird ein neues, ein anderes Gericht gehalten und die Getöteten werden noch einmal beurteilt. Gott hält ein ganz anderes Gericht als der römische Statthalter. Diese bedrohten Toten finden sich vor den Augen des Sehers plötzlich im Buch des Lebens. Wir hören gleich noch ein kleines Stück aus der geheimen Offenbarung. Da findet sich in der Übersetzung in gerechter Sprache eine ganz tolle, kleine, aber aufschlussreiche Zeile. Die sich nicht unterkriegen lassen, werden dies erleben. Und weiter, ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Sohn und Tochter sein. Nun sind wir hier nicht bedroht, wie es die Christinnen in den griechischen Gemeinden des Römischen Reiches waren, Gott sei Dank. Wir erleben aber etwas Paralleles. Ich beziehe mich auf ein Interview des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinsbach, was er im Jahr 2019 gegeben hat. Der Rechtsstaat bietet genügend Mittel und Wege, um auf legale Wege Einfluss auf die Klimapolitik zu nehmen. Wehe aber, wenn wir mit zivilem Ungehorsam uns der irreversiblen Zerstörung des Klimas entgegenstellen, dann müssen wir leider doch die Konsequenzen tragen. In diesen Tagen hat Saxana vor Gericht gestanden. Die L277 verteidigen wollten, wurden nach undurchschaubaren Kriterien herausgepickt und vor die Gerichte gezerrt. Mal vor dieses, mal vor jenes Gericht. Nochmal, wir können uns wirklich keine Leiden und keine Verfolgung anmaßen, die mit der verfolgten Christen vergleichbar wäre. Dennoch, eine von uns, die oft hier vorne steht, hat am 18. Januar Püffe und Knüffel in den Rücken bekommen. Ein Video dokumentiert, wie ein Polizeihund mehrfach auf eine Gruppe rund um eine Rollstuhlfahrerin gehetzt wird. Und schließlich, viele von uns kennen Toddes Geschichte. So könnte ich Fall an Fall der Repression fügen. In diese Realität hinein aber fahren wir angesichts der gestörten Totenruhe hier in Immerath immer auch etwas anderes. Gerichte haben in unserem Land die Geschichte des römischen Statthalters immer wieder umgeschrieben. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Räumung des Hambi aufgehalten. Gerichte belegen unseren Widerstand mit windelweichen Einstellungen und symbolischen Gebühren. Und schließlich, das oberste deutsche Gericht hat den Fridays for Future Recht gegeben. Die Statthalter unserer Zeit sind angewiesen worden, ihre Pläne für das reibungslose Laufen ihrer großen römischen Maschinen neu zu überdenken. Ob Plinius, Trajan und Domitian sich auch so elegant für diese Rüge bedankt hätten, wie Laschet und Altmaier das tun. Hier ist ein Friedhof eingeebnet worden. Die Totenruhe ist gestört worden, schlicht für Geld, schlicht für einen sakrosanken Unternehmensplan. Ich möchte dem entgegen genauso schlicht an der Vision des judenchristlichen Sehers auf Patmos festhalten. Die schon Gestorbenen treten lebendig wieder hervor. Ein Buch eines neuen Rechts wird aufgeschlagen und die Erde behält hier und jetzt in Immerat ihre Zukunft. Was danach kommt, werden wir in der unermesslichen Liebe Gottes gemeinsam sehen. Die Entscheidungen der Gerichte, die ich gerade genannt habe, nehme ich als Vorwegnahme der Vision des Sehers auf Patmos. Und ich formuliere meine Bitte an den, der uns Vater und die uns Mutter ist, so. Halte dein Buch des Lebens so unter die Akten der Richter, dass sie in ihnen von denen lesen können, die du zur Erbschaft bestimmt hast, weil sie sich nicht unterkriegen lassen.
Ein weiterer Text aus der geheimen Offenbarung. Die heilige Stadt Jerusalem, die neue, sah ich aus dem Himmel herabsteigen, von Gott bereitet wie eine Braut, geschmückt für ihren Mann. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron: Da, die Behausung Gottes bei den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen, sie werden Gottes Völker sein, und Gott wird bei ihnen sein. Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Auch Trauer, Wehgeschrei und Schinderei wird nicht mehr sein. Das Erste ist vergangen. Die Person, die auf dem Thron saß, sagte: Da, neu mache ich alles, und fügte hinzu: Schrei. Ja, diese Worte sind verlässlich und wahr. Und sie sagte mir: Es ist geschehen, ich bin das Alpha und das O, der Anfang und das Ende. Ich werde den Dürstenden aus der Quelle des Lebenswassers umsonst geben. Die sich nicht unterkriegen lassen, werden dies erben. Ich werde ihnen Gott sein. Und sie werden mir Sohn und Tochter sein.
Was es bedeutet, dass alles neu werden könnte. Wir spüren den unnatürlichen Wind aus der Grube, dieser Wunde in Mutter Erde. Wir wissen, dass es im Grunde kein tragfähiges Konzept gibt, diese Wunde wieder zu schließen. Wir kennen das apokalyptische Wort von den Ewigkeitslasten. Der Sarkophag von Tschernobyl ist uns Mahnmal und Verpflichtung. Wir wissen, dass aus Immerat nicht nur augenscheinlich die Toten vertrieben worden sind, sondern dass die Lebenden gehen mussten. Und dass die Lebenden und die Toten aus Lützerath und aus 7 weiteren Dörfern gehen sollen. Wir wissen, dass dadurch die Erde unbewohnbar werden kann und dass der Unbewohnbarkeit vermutlich schreckliche Kriege um die verbleibenden Ressourcen an Nahrungsmitteln, an geschützten Wohnlagen und um Lebensraum in gemäßigten Breiten vorausgehen werden. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen. So dürfen wir auf uns selbst, vor allem aber auf die Vision des Sehers aus Patmos vertrauen, wenn wir dazu bereit sind. Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Auch Trauer, Wehgeschrei und Schinderei wird nicht mehr sein. Das Erste ist vergangen. Die Person, die auf dem Thron saß, sagte: Da, neu mache ich alles. In diesem Vertrauen wollen wir folgend das Gedicht des Verfolgten aus dem 30-jährigen Krieg singen, nicht mit der Perspektive, alles Gott zu überlassen, sondern wie die ersten Christen tatkräftig und gesellschaftlich für Solidarität, für Zukunftsfähigkeit und Gerechtigkeit einzutreten. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf reinen Sand gebaut. Zu Gott sei deine Seele stille und stets mit seinem Rat vergnügt. Erwarte, wie sein guter Wille zu deinem Wohlergehen es fügt. Gott, der uns ihm hat auserwählt, weiß auch am besten, was uns fehlt. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott gesetzt, den verlässt er nicht.
Und jetzt wollen wir ein neues Kreuz an dieser Stelle aufrichten und gleichzeitig Fürbitte halten. Alle, die etwas sagen wollen, vielleicht auch nicht an ein Wesen irgendwo gerichtet, vielleicht auch hier für die guten Mächte, die Gerd später noch besingen wird, unter uns, ist herzlich eingeladen, hier vor dieses Mikrofon zu treten. Es ist offen, es gibt nichts Unpassendes. Möchte, guter Gott, unsere Bitten damit eröffnen, dass ich dich anrufe, dass du deine Geistkraft schickst zu all denen, die von Covid-19 schwer beeinträchtigt sind. Guter Gott, höre uns.
Ich wünsche mir, dass du unseren Kindern und Enkeln Mut und Kraft gibst im Kampf gegen Ungerechtigkeiten und die Zerstörung unserer Welt durchzustehen. Wir bitten dich, erhöre uns.
Gestern Morgen hat mein Patenkind einem Mädchen das Leben geschenkt und gestern Abend meine Nichte einem kleinen Jungen das Leben geschenkt. Ich möchte bitten, dass wir uns alle engagieren, dass sie und alle Kinder, die in dieser Zeit geboren werden, eine lebenswerte Zukunft haben und nicht nachlassen, dafür zu kämpfen. Guter Gott, erhöre uns.
Ich wünsche allen, die darauf hoffen, dass die Einsichtsfähigkeit, zu der jemand in München imstande gewesen ist, spät aber immerhin, diese Einsichtsfähigkeit auch einem Menschen in Köln zu eigen wird.
Guter Gott, sende deine Geistkraft.
Sie sind zwar alle richtigen Menschen vor Ort, aber die richtigen, denen ich das jetzt sagen möchte, die fehlen. Ich wünsche mir, dass alle gelben Kreuze stehen bleiben, immer und ewig.